gesund führen statt ausbrennen lassen. Ich bin Sandra Strauß, Chief People Officer bei Urban Sports Club und in unserem Podcast What's Up Wellbeing spreche ich mit Expertinnen über echte Strategien rund um das Wohlbefinden, Leadership und eine neue Arbeitskultur. Gemeinsam schauen wir darauf, wie HR und Führungskräfte nachhaltige Veränderungen anstoßen können. What's Up Wellbeing, jeden zweiten Donnerstag, überall dort, wo es Podcasts gibt.
Weiter, immer weiter. Der FC Bayern Podcast aus der Oberpfalz. Von Oberpfalz Medien.
Ja, servus, grüß Gott und habe die Ehre, da ist weiter mal weiter der FC Bayern Podcast aus der Oberpfalz. Wir melden uns nach längerer Frauen-EM-bedingter Abwesenheit mal wieder. Mein Name ist Thomas Webel und ich würde gerne sagen, bei mir im Studio sind. Das stimmt aber nicht, weil wir sind teilweise dezentral heute unterwegs. Deswegen mir gegenüber auf Teams ist der Kollege Fabian Leb.
Servus.
Und tatsächlich der einzig verbliebene Mohikaner, quasi die einzige Spitze, die wir heute haben in der Aufstellung, Stefan Puhane im Studio.
Servus.
Ja, wir nehmen auf heute am Dienstag, den 29. Juli 2025. Das sage ich deswegen, weil heute etwas beim FC Bayern passiert. Es ist Luis Diaz, ist heute früh gelandet in München. Es gab erste Fotos, dem Vernehmen nach geht er zum Medizincheck. Und wahrscheinlich heute irgendwann im Laufe des Tages wird es dann eine Bekanntgabe geben, wenn alles klappt. Wir wollen das zum Anlass nehmen, mal über die Situation beim FC Bayern zu sprechen. Was ist da passiert die letzten Wochen? Was hat funktioniert? Was hat auch nicht so gut funktioniert? Und natürlich interessiert mich da noch eure Meinung über Luis Diaz. Aber fangen wir vielleicht von vorne an. Die letzten Wochen waren ja beim FC Bayern, was Transfers angeht, nicht ganz so erfolgreich, dass der Wirtz-Transfer gescheitert ist. Da hatten wir schon mal eine Folge. Dann war Nick Woltemade das Ziel der Begierden beim FC Bayern und der VfB Stuttgart hat, was war das letzte Angebot, was sie abgelehnt haben? Also übrigens nicht ein Angebot zum Transfer, sondern ein Angebot, dass man sich überhaupt einmal an den Tisch setzt und miteinander spricht.
50 plus 5 war das Angebot. Also dann fange ich einfach mal an jetzt hier. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir geht es so, dass ich mich erinnert fühle an die letzte Saison, als der FC Bayern einen Trainer gesucht hat. Da ist auch gefühlt jeden Tag ein neuer Name gehandelt worden, der dann abgesagt hat, dementiert wurde, vielleicht auch gar nicht im Gespräch war. Und genauso ist es jetzt auch bei der Spielersuche. Natürlich sind die Namen alle prominent. Natürlich ist der FC Bayern für alle leider in der Verpflichtung, Spieler einkaufen zu müssen. Oder jeder weiß, dass der FC Bayern was tun muss auf dem Transfermarkt. Und um es groß, einen großen Bogen zu spannen, mir fehlt ein bisschen der Plan. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass da ein tief strukturierter Plan dahinter steckt. Also das erschließt sich mir jetzt nicht. Für mich ist das alles nicht aktiv, dass ich sage, wir haben uns im letzten Jahr einen Plan zurechtgelegt, wie wir den Kader für die kommende Saison aufstellen wollen. Und den verfolgen wir jetzt. Für mich ist das alles so reaktiv. Also man reagiert immer wieder. Und wenn ich mich auf Wirtz einschieße, 100% auf den gehe, der funktioniert nicht, dann muss es einen Plan B geben. Aber dann diese ganzen Namen von Leao über Luis Diaz, über jetzt Woltemade, dann Nkunku, was weiß ich, was da ständig gehandelt wird. Und es wirkt nicht so, dass der FC Bayern da einem Plan folgt und sagt, wir haben hier eine Schattenkader, Plan A ist das, funktioniert der nicht, kommt Plan B. Also so wirkt es auf mich nicht. Alles reaktiv. Oh, der Woltemade hat jetzt einmal 10 Spiele gut gemacht, den holen wir. Der ist super. 80 Millionen. Zahlen wir aber nicht. Weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, mir fehlt der Plan.
Also ich finde es momentan sehr ernüchternd, wirklich sehr ernüchternd, was da abläuft. Ich habe so den Eindruck, dass, ich habe das letzte Mal auch schon gesagt, der FC Bayern kommt einfach an die begehrten Spieler nicht mehr ran. Das muss man einfach so sagen. Mich lässt jetzt der Diaz-Transfer völlig kalt. Also ich erwarte mir da gar nichts. Ich finde es ja völlig überzogen, so viel Geld für den auszugeben. Ich meine, sagen wir uns mal ehrlich, wen bekommen die Bayern aus der europäischen Spitze? Die bekommen Leute, die über den Zenit drüber sind oder kurz davor sind. Ich sage jetzt mal, der Harry Kane ist zwar Garant für Tore, ganz klar, aber er hat natürlich, man hat gewusst, wenn ich den mit 29 hole für sehr, sehr, sehr viel Geld, ich bekomme nichts mehr dafür dann irgendwann mal, wenn er älter ist. Und vom Diaz ist eigentlich dasselbe. Die Frage ist immer, warum gehen die weg von ihren Vereinen? Also Harry Kane mache ich jetzt mal wirklich eine Ausnahme. Der Diaz, also Liverpool, wenn der wirklich der Überflieger wäre, würde ich den nicht gehen lassen. Und an die kommst du ran und zahlst extrem teures Geld. Aber die Spieler, die quasi in ihren Stammvereinen für Furore sorgen, die in einem jungen Alter sind, eben, und die begehrt sind, wie immer Wirtz, wie immer Woltemade, an die kommst du nicht ran, da hast du keine Chance. Und das ist für mich so ein Fazit aus dem Ganzen. Und das ist ernüchternd.
Stefan und ich, wir kommen ja oft aus unterschiedlichen Meinungsrichtungen, aber in dieser Thematik, da bin ich völlig bei ihm. Luis Diaz ist 28, wird im Januar 29 Jahre alt, kostet jetzt dem Vernehmen nach inklusive Boni 75 Millionen Euro.
Und steigt in die, habe ich gelesen, in die obersten Gehaltsgefilde auf.
Also der verdient beim FC Bayern viel mehr, als er in Liverpool verdient hat. Und ich weiß nicht, ich tue mich da schwer. Mir geht es da wie um Stefan, das ist für mich kein Transfer, das meine ich eben mit da habe ich keinen Plan, ich reagiere drauf. Der FC Liverpool ist gerade auf einer, weiß ich nicht, unbeschreiblichen Transferoffensive, fernab jeder greifbaren Realität. Die schmeißen mit Beträgen um sich, das ist unfassbar. Dass die verkaufen müssen, ist irgendwo klar. Wenn die einen Wirtz für 130, 140 Millionen holen, den Frimpong aus Leverkusen für 40 Millionen, jetzt wollen sie den Alexander Isak von Newcastle, der mal glorreiche 2 Tore für Borussia Dortmund in der Bundesliga geschossen hat, für auch nochmal 140 Millionen. Also, dass die verkaufen müssen. Und der Arne Slot, der Trainer von Liverpool, der hat es gesagt, er muss diesen Kader erneuern, weil sie in der letzten Saison Meister geworden sind. Und er sagt, er hat Spieler von der Top, Pep Guardiola lässt grüßen, von der Top, Kategorie, die motivieren sich jedes Jahr aufs Neue, die sind nicht satt, die liefern jedes Jahr aufs Neue ab. Da zählt jetzt ein Virgil van Dijk dazu, da zählt ein Mohamed Salah dazu. Die bleiben auch. Und der Luis Diaz zählt eben nicht zu dieser Top-Kategorie.
Sonst würden sie ihn gehen lassen, logischerweise.
Ja. Richtig, deswegen. Mhm. Und den lassen sie eben jetzt gehen. Und Bayern gibt für einen solchen Spieler 75 Millionen Euro aus. Das ist für mich das ist reaktiv, weil ich was machen muss. Aber wirkt für mich planlos, völlig überteuert.
Dann nehme ich mal so ein bisschen die Gegenposition hier ein. Aber auch nur ein bisschen tatsächlich, weil eure grundsätzliche Kritik kann ich durchaus nachvollziehen. Dass es nicht hilft, wenn dann noch der Lautsprecher vom Tegernsee da hockt und ständig allen öffentlich erklärt, wen man jetzt braucht und wen man jetzt holt und wen man jetzt will, das ist vielleicht auch noch so ein Punkt. Aber ja, der Rest der Welt weiß, also der Rest der Fußballwelt weiß, der FC Bayern muss was tun. Ich glaube, was man nicht ganz vergessen darf, die Preise sind halt einfach mittlerweile auch andere. Die Preise haben sich entwickelt. Diese 1A-Kandidaten, die ihr genannt habt, also ein Mo Salah, ein Virgil van Dijk, wenn du die überhaupt von ihren Vereinen loseisen könntest, dann wären wir da halt wahrscheinlich in der Kategorie jenseits der 100 Millionen.
Und mit denen schmeißt auch ein FC Bayern nicht ganz so leicht um sich. Also auch wenn es immer heißt, das ist natürlich in Deutschland ist es natürlich der Finanzkrösus, aber keine Ahnung, mal eben 150 Millionen oder irgendwas für einen Mo Salah. Das ist dann schon nochmal eine Hausnummer. Also die kriegst du nicht. Also wen kriegst du? Also ich sage mal die 1B, der Luis Diaz, ich habe jetzt ein bisschen was über den angelesen und ein bisschen angeschaut, das ist schon kein Schlechter, das ist schon kein Blinder. Was mir gefällt, ist der anscheinend auch körperlich einigermaßen robust ist. Das ist ja was man bei ein, zwei der
aktuellen oder auch jetzt ehemaligen Flügelstürmer beim FC Bayern so ein bisschen vermisst hat. Er ist auch wohl sehr flexibel, also der kann linkes Mittelfeld spielen, der kann linke Flügelstürme spielen, der kann hinter den Spitzen spielen und er hat auch schon Sturmspitze gespielt. Also wenn Harry Kane mal ein Wehwehchen hat, dann könntest du den Luis Diaz sogar ganz vorne reinstellen. Aber natürlich ist er nicht die 1A-Liga. Aber die 1A-Liga kriegst du einfach nicht für vertretbare Preise. Und nur um mal das Thema Preise nochmal ein bisschen in Relation zu setzen. Mathis Tell hat den Verein verlassen. Ich habe es mir nochmal angeschaut. Also nach der Leihe ist er jetzt fest in Tottenham. Die haben für Mathis Tell jetzt noch 35 Millionen Euro bekommen. Und das ist auch viel Geld. Und vor allem für das, also so toll lief es ja nicht bei Mathis Tell in der letzten Saison. Es ist ja nicht so, dass der die Premier League kurz und klein geschossen hat. Und trotzdem überweist Tottenham mal eben 35 Millionen Euro an der Isar. Das zeigt, glaube ich, schon, wie sich die Preise entwickelt haben. Und deswegen einen Spieler, der zumindest auf Niveau eines Leroy Sané, eines Gnabry ist, im Idealfall so ein Ticken drüber. Nicht viel, viel, viel drüber, weil das wäre dann diese 1A-Liga und da kommen sie finanziell nicht dran. Aber so ein Spieler, der so einen Ticken über dem Niveau ist, was die jetzigen Flügelstürmer haben, ich glaube ehrlich gesagt, es ist unrealistisch zu glauben, dass man den für 30, 40, 50 Millionen bekommt. Da bist du in dieser Kategorie 70, 80 Millionen. Was mich nur so geärgert hat, war halt einfach, um noch ganz kurz auf das Thema auch zurückzukommen, Woltemade war, glaube ich, schon Teil einer Strategie, nämlich einer sehr alten Bayern-Strategie. Wir holen junge deutsche Nationalspieler mit großem Potenzial. Wenn das stimmt, was man gelesen hat, wollte der Spieler ja auch, weil er weiß, dass er sich beim FC Bayern für die anstehenden Turniere mit der Nationalmannschaft ganz anders empfehlen kann, wie wenn er beim VfB Stuttgart spielt. Wo jetzt auch nicht gesagt ist, dass die wieder so eine gute Saison spielen, wie jetzt halt die letzte Saison. Aber da zu sagen, für, keine Ahnung, 50, 60 Millionen oder was da im Gespräch war, da sprechen wir nicht einmal miteinander. Das fand ich schon auch relativ hart. Und das zeigt aber auch, ich meine, nichts über Woltemade. Ich weiß, unser Kollege Sebastian Böhm ist ja nicht dabei. Der ist ja auch der riesengroße Nick Woltemade-Fan. Ich verstehe es auch. Aber auch da ist ja im Endeffekt das gleiche Thema. 60, 70 Millionen, was der VfB sich vorstellt für einen jungen Stürmer, der eine gute Saison gespielt hat. Also nichts gegen Luis Diaz, aber der hat jetzt zumindest schon ein paar Saison auf dem europäischen Topniveau performt. Finanziell hätte ich diesen Woltemade-Wechsel tatsächlich schwieriger gefunden wie den Diaz-Wechsel. Also der ist für mich die solidere Variante. Versteht es mich falsch? Perspektivisch hätte ich den Woltemade geiler gefunden, weil der jünger ist, ein ganz anderes Entwicklungspotenzial hat. Der wird sich bei Bayern auch in den Vordergrund spielen. Der kann eine große Rolle einnehmen. Aber dass ich sage, für 50 Millionen oder was unterhalte ich mich nicht einmal, dann finde ich es auch konsequent vom FC Bayern zu sagen, ja, also Entschuldigung, verarschen lassen wir uns jetzt auch nicht. Entschuldigung.
Also bloß kurze Zwischenfrage, ist der Woltemade jetzt völlig vom Tisch? Oder ist das jetzt einfach so eine Geschichte, wo momentan einfach dieser Poker zum Ruhen kommen ist und irgendwann geht es dann weiter? Das, also da will ich jetzt nicht ganz schlau. Ist jetzt das endgültig abgeschlossen? Wisst ihr da mehr?
Also endgültig abgeschlossen ist sicherlich nie was, aber die letzten Sachen, die ich gelesen habe, und das war heute Vormittag auch von Sebastian Hoeneß, vom VfB-Trainer und von anderen Verantwortlichen vom VfB, also er hat jetzt mit dem VfB das Trainingslager angefangen, sie gehen alle davon aus, dass er die ganze Saison da spielt und es gibt vor allem nichts Neues. Also die Aussage, unter einer Summe X sprechen wir nicht einmal, die steht.
Also dass Hoeneß und Co. so sprechen, das ist ja logisch. Also ich meine,
du musst immer, wenn wir über Tegernsee und Hoeneß reden, musst du immer den Vornamen jetzt dazu sagen.
Ja, klar. Also der Sebastian, dann ist ja klar, dass sich die so äußern, die VfB-Verantwortlichen, weil was sollen sie denn anders sagen? Also wenn die sagen, nee, der ist jetzt fest und wir planen fest, dann geben sie auch das Zeichen. Also wenn sie den wollt, dann müsst ihr schon darauf liegen. Alles andere wäre ja, also wenn die jetzt sagen würden, naja, mal schauen. Und dann würden sie ja Hintertürchen für die Bayern öffnen. Aber ich wollte jetzt noch was grundsätzlich zum Diaz-Transfer sagen. Also wenn ich mir jetzt, warum ich den für sehr schlecht finde. Also wenn es euch erinnert, damals mit dem Mané, ja, da waren wir am Anfang begeistert, das ist dann ziemlich in die Hose gegangen. Mané ist aber der Unterschied, der war damals wirklich in seiner Prime. Der hat ja die Premier League mit dem Salah auseinandergenommen. Und dann will er plötzlich zu Bayern. Hat irgendwie so keiner richtig nachvollzogen, was war, warum er das wollte, aber es hat halt nicht geklappt. Ich finde, der Diaz ist halt schon ein überdurchschnittlicher Spieler, aber wenn ich mir anschaue, dass ich dann einen Leroy Sané, einen deutschen Nationalspieler, ziehen lasse und ich hole mir dann einen, ich sag's jetzt mal ganz hart, einen Söldner, der mit dem FC Bayern nichts zu tun hat, dann finde ich das für einen sehr, sehr großen Fehler, weil man kann jetzt über einen Sané sagen, was man will, aber ich glaube schon, dass die vom Niveau her gleich sind und ich würde womöglich sogar in Sané drüber ansiedeln. Was ein Woltemade betrifft, klar, er weckt so den Eindruck, der hat jetzt mal ein paar gute Spiele gemacht und dann wird er teuer und dann wollen sie ihn holen. Aber ich hätte, und das war übrigens, also da bin ich voll beim Sebastian, wobei das Einzige war, mit ihm, wo ich mit ihm gleicher Meinung war das letzte Mal, weil alles andere, ich habe mir da nur tagelang Gedanken drüber gemacht, was der so von sich gegeben hat. Also wird es nicht verpflichten, weil sonst gibt es Presseärger, wenn er mal schlecht performt. Puh. Naja, aber Woltemade hätte ich definitiv geholt oder ja, vielleicht besteht ja nur die Chance. Aber warum gebe ich dann schon so viel Kohle für diesen Diaz aus? Warum mache ich es denn nicht so? Ich meine, klar, Sané ist jetzt vorbei, da brauchen wir nicht mehr drüber reden, aber ja, ein Leonard Karl, warum gebe ich nicht einem Jungen die Chance? Oder warum hole ich mir nicht einmal einen Bundesliga-Überflieger? Warum hole ich mir nicht zum Beispiel einen Burkhardt, der jetzt nach Frankfurt gegangen ist, von Mainz? Einfach bloß als, ja, das war ja in der Vergangenheit oft so. Man holt sich einen Spieler, der eigentlich über dem Durchschnitt performt hat in der Bundesliga und probiert es aus. Manche sind explodiert. Ich erinnere bloß an ganz, ganz früher, da war sie noch klein, der Roland Wohlfahrt, der ist aus der zweiten Liga als Torschützenkönig von Duisburg geholt worden und war dann der Mann im Sturmzentrum für zig Jahre. Warum probiere ich solche Sachen nicht?
Der Fußballromantiker, mir fände das ja total geil, so ist es ja nicht. Und wie gesagt, ich bin auch ein Fan von jüngeren Spielern und deutschen Spielern, alles super. Ich glaube bloß, also dass der FC Bayern einen Handlungsdruck hatte jetzt nach den Abgängen, die es gab, ist ja unbestritten. Und dass du da jetzt halt nicht sagen kannst, also ein Sané ist weg und ein Tell ist fest weg und ein Gnabry ist nicht in Form und ein Musiala ist verletzt. Aber hey, Kane wird auch nicht jünger und ist unser einziger Stürmer. Aber hey, wir holen jetzt einen aus der zweiten Liga. Also, dass sie sich das nicht trauen, ist mir klar, weil die Zeiten sind ja auch ein bisschen anders als in den 80ern. Eine kurze Bemerkung nur noch zum Diaz. Ich habe mir halt schon mal die Statistiken angeschaut und da muss man halt sagen, ich verstehe schon, warum sie den geholt haben. Der hat jetzt in 103 Premier League Spielen 47 Scorer-Punkte. Also der hat in jedem zweiten Spiel entweder ein Tor oder eine Torvorlage und das in der Premier League, was jetzt ja keine Gurkenliga ist. Nein, Beispiel Mané ist natürlich korrekt, also das ist keine Garantie, dass der in der Bundesliga oder beim FC Bayern Erfolg hat. Aber auf mich wirkt's ehrlich gesagt wie, ja, für 75 Millionen ist das eine blöde Aussage, aber für mich wirkt's wie der Sicherheitstransfer. Wir haben da einen, der hat ein gewisses Niveau, das wissen wir, das hat er über Jahre bewiesen in der potenziell stärksten Liga der Welt. Der ist auch noch flexibel einsetzbar, also den kannst du, wie gesagt, die komplette linke Seite im kompletten Zentrum einsetzen. Und es ist mal so ein Sicherheitstransfer. Und wenn jetzt noch mehr geht, dann ist es cool. Und wenn aber nicht mehr geht, dann hast du da zumindest einen, der ja eine gewisse Leistung höchstwahrscheinlich auf jeden Fall bringt.
Fabi, darf ich einen Satz noch? Ja, Tom, ja, aber schaut euch doch mal trotzdem an. Wer hat letztes Jahr die letzten zwei Jahre in der Bundesliga so richtig performt? Wenn ich mir jetzt anschaue, Liverpool holt einen wird's gut. Ist scheinbar unmöglich gewesen. Aber ich holt einen Frimpong. Warum? Das ist ein sauguter Spieler. Der ist noch nicht in der internationalen Klasse angekommen, ja. Aber er ist auf dem Weg nach oben. Warum holen wir denn jetzt mal einen Perspektivspieler? Warum nicht? Warum lasse ich jetzt den zu Liverpool ziehen? Und hole aber dann für wirklich, wirklich teures Geld einen Spieler, der kann einschlagen, aber der hat jetzt nicht so performt, dass es eine Garantie ist. Ich meine, Garantie ist nie, aber warum holen wir nicht einen, wo die Kurve aufwärts zeigt? Von dir sowieso den Eindruck, kennen zu wenig, um das letztendlich beurteilen zu können, aber er war nie in den Schlagzeilen. Ich habe so den Eindruck, der läuft halt so ein bisschen beständig hier, hat mal ein gutes Spiel, mal ein schlechtes Spiel. Warum? Also.
Naja, aber es ist ja nicht gesagt, dass das nicht noch kommt. Also das ist ja meine Aussage. Ich glaube, der Diaz ist, glaube ich, die sichere Variante. Und ich meine, was man auch nicht vergessen darf, sie haben schon, also zum Thema junge Spieler, sie haben einen Tom Bischoff geholt. Sie haben den Paul Wanner aus Heidenheim zurückgeholt und Paul Wanner hat in Heidenheim in der Bundesliga eine Top-Saison gespielt. Das ist schon einer, dem ich auch was zutraue. Also, und wer weiß, was da noch passiert. Ich glaube bloß, Luis Diaz war jetzt halt so, wie soll ich sagen, der ist so ein bisschen das Paracetamol. Ja? Der hat jetzt quasi die ärgsten Leiden gestillt, ohne die Ursachen des Problems zu beheben. Also wie ein Schmerzmittel.
Sehr schön, wir können an dieser Stelle abbrechen. Du hast praktisch das Wort des Tages hier mit gekürt. Luis Diaz ist das Paracetamol. Dann komme ich mal zu den Globuli.
Jetzt bin ich gespannt.
Ich will jetzt dann nicht mit alternativen Heilmethoden kommen, aber ich würde dann hier die Globuli einsetzen, und zwar, du hast den Namen gerade genannt, das ist Paul Wanner, das ist ein Tom Bischoff, und das Thema werden wir gleich noch anschneiden. Ich will jetzt auch noch meinen Senf zu Diaz und Woltemade abgeben, was da schon wieder aus dem eigenen Stall abgegeben wird. Das ist für mich sowas von unverständlich, wenn jetzt der Asnunach zu Everton wechselt. Warum? Warum? Ich verstehe das nicht. Warum gebe ich dem keine Perspektive? Aber das ist der zweite Schritt vom ersten. Erstens, weiß ich nicht, wer es gerade war, hat gesagt, Stuttgart hat keine schlechte Saison gespielt, deswegen ist der Woltemade so durchgegangen. Also bloß zur Information, Stuttgart hat sich nur für den Europapokal qualifiziert, weil sie den DFB-Pokal gegen ihren Drittligisten im Finale gewonnen haben. Sonst wären die in der Liga, glaube ich, sind sie auf Platz 11 gelandet. Also die haben eine gute Vorrunde gehabt, sind aber in der Rückrunde auch eingebrochen. Ich persönlich finde es eine gute Haltung vom VfB, mal in diesen aufgetretenen Zeiten mal ein Statement zu setzen, wie sie sich verhalten, dass sie sagen, pass auf, und das habt ihr ja gerade gesagt, der Markt regelt den Preis, und da ist ein junger deutscher Nationalspieler, der jetzt mal eine sehr gute Saison gemacht hat, der bei der U21-EM auf sich aufmerksam gemacht hat, der kurz vorher sein Debüt bei Nagelsmann gefeiert hat, ist das wahrscheinlich. Dann spielt der auch in dieser Preiskategorie Diaz, spielt der automatisch mit, und da kann sich der Patron vom Tegernsee 100-mal um seinen Christbaum rumrennen und den, und den Kopf gegen den Baumstamm hämmern. Das ist einfach so. Das ja, ist der Markt, natürlich. Aber dann muss Bayern reden. Auch richtig sagen, das ist uns nicht wert, das zahlen wir nicht, dann brechen wir die Gespräche ab, okay. Und jetzt muss man eben schauen, ich glaube, soweit sind wir jetzt, bewegt sich Stuttgart nochmal. Bayern hat das, finde ich, auch gut. Ich finde Stuttgart gut, dass sie sagen, was, 40, 45, 50 für ein Woltemade. Da fangen wir überhaupt nicht das Reden an. Finde ich erstmal klare Haltung. Was mir da gut gefällt, die sprechen mit einer Stimme. Also da gibt es nicht einen, der sagt, naja, schauen wir mal, sondern nee, mit einer Stimme, die sind konsequent. Und beim FC Bayern finde ich, diese Einlassungen von Hoeneß sind inzwischen unsäglich, machen dieses Bild des Vereins einfach so kaputt, weil ich will, der Eberl steht immer da wie der größte Depp, Entschuldigung, wenn ich mal so deutlich sage, der steht immer da, der äußert sich öffentlich kaum, kommentiert nie irgendwelche Gerüchte. Aber trotzdem wird immer alles an die Bild lanciert. Jeder Name wird gepauscht, wird hochgepusht. Ob der überhaupt ein Thema ist, weiß man nicht. Der steht immer da, und der Hoeneß springt über jeder Stöckerl, das ihm die sogenannten Experten hinschmeißen. Der springt drüber. Und das ist das, was kaputt macht. Dass ein Woltemade zu Bayern wechselt, würde ich Stand jetzt noch nicht per se ausschließen. Das ist einfach so jetzt der Pappsituation, irgendjemand zuckt schon einmal. Und das ist die Frage. Keiner will der Erste sein, der jetzt zuckt. Und gleich zu Luis Diaz auch noch. Statistisch, ich habe gestern Abend ein Porträt im Kicker, glaube ich, über ihn gelesen. Also er kommt sehr wohl in seiner Prime. Stefan, der hat gerade seine beste Premier League-Saison ever hingelegt für den FC Liverpool, die auch eine sehr, sehr gute Saison gespielt haben. Der hat in 50 Spielen 25 Scorer geliefert. War die beste Saison ever. Warum zahlt Bayern so viel Geld? Ich glaube, da kommen wir das Thema Club-WM, kommen wir nicht rum. Man kann es abkürzen, weil sie es einfach haben. Und ich glaube auch, dass das noch nicht das Ende der Fahnenstange ist. Bayern hat durch diese 40 Millionen, die sie da jetzt eingenommen haben bei der Club-WM, dass sie ein paar Verkäufe tätigen, sie wirtschaften nach wie vor sehr, sehr gut. Also ich glaube, da ist noch Luft nach oben. Deswegen Woltemade würde ich nicht ausschließen. Sané finde ich gut, dass er weg ist. Diese Geschichte ist einfach auserzählt. Da war keine Entwicklung mehr da, dass er Luis Diaz, er ist gut, ja, er ist auf einem Niveau mit Sané, sage ich jetzt, vielleicht etwas robustere, vielleicht der torgefährlichere. Er ist nie verletzt, Luis Diaz. Er hat, glaube ich, eine Knieverletzung in seiner gesamten Karriere bisher gehabt. Das war's. Und dann ist es einfach, finde ich, solide. Also ich glaube, dass zusammengefasst, dass Woltemade noch nicht vom Tisch ist. Ich glaube, dass Luis Diaz das Paracetamol ist, aber dass im Schrank auch nur ein bisschen Globuli lagern, die man jetzt auch, also solange Musiala verletzt ist, warum lasse ich da jetzt nicht in der Anfang den Paul Wanner spielen auf der 10? Der hat die Technik, der hat die Fähigkeiten, der muss halt spielen. Das ist aber wieder dieses Mathis Tell-Problem. Den lasse ich jetzt am Anfang spielen, schau, wie er sich entwickelt, und wenn ich merke, okay, der braucht doch 2-3 harte Winter, dann verleihe ich ihn. Dann verleihe ich ihn nochmal. Aber jetzt ihm die Möglichkeit geben, dann hast du mit Tom Bischoff, der unglückliche Einstand, der darf einmal bei der Club-WM spielen mit einer B11 bei 180 Grad im Schatten, wo nichts funktioniert, wird dann in der Halbzeit ausgewechselt und das war's. Unglücklich hoch 10. Aber das war so mein Ding. Asnou, das verkauft wird, halte ich für ganz, ganz schlecht. Schlechte Entscheidung, aber das ist so mein Senf jetzt mal zu den Personalien Diaz und Woltemade.
Nur ganz kurz noch eine Anmerkung zu Woltemade. Wie gesagt, ein junger deutscher Stürmer, hochgradig talentiert, enormes Potenzial, sind wir, glaube ich, alle einig. Aber ich finde es auch gut, dass Dave Tobin jetzt gesagt hat, wir machen nicht alles mit. Also wir lassen uns nicht, bevor wir überhaupt miteinander sprechen, schon quasi so hoch bieten. Ob das vom VfB jetzt so super war, das mögen VfB-Fans anders sehen, aber wir reden da über den jungen Stürmer, der in seiner Bundesliga-Karriere, das sind jetzt, glaube ich, 2 Saisons, wenn ich es richtig gesehen habe, kommt er bisher auf 14 Tore. Und dann sage ich, für 50 Millionen will ich nicht einmal sprechen. Das ist für mich nicht eine Abkehr von diesem heiß laufenden Markt, sondern es ist im Gegenteil. Das ist Öl ins Feuer gießen. Das ist, ich habe einen Stürmer, der hat in 69 Spielen 14 Tore gemacht, und für 50 Millionen sprechen wir nicht einmal. Da muss schon noch mehr auf den Tisch, damit wir überhaupt sprechen. Das ist genau das Gegenteil von den Markt abkühlen, das ist den Markt anheizen, und das finde ich schwierig.
Wie lange hat der Vertrag?
Ach, der hat schon noch lange, ich glaube bis 27 oder so.
Ja.
Ja. Aber dann wiederum ist verständlich.
Na, versteh mich nicht falsch, Stefan. Wenn Sie sagen, nein, den geben wir nicht ab, Punkt, dann würde ich sagen, okay, das ist eine konsequente Haltung, aber prinzipiell eine gewisse Verhandlungsbereitschaft signalisieren, dann aber sagen, für 50 Millionen sprechen wir aber noch nicht einmal. Also ich muss, wie gesagt, für diesen jungen Stürmer mit seinen 14 Bundesliga-Törchen in der Story, muss ich schon mal irgendwie mit 60, 70 Millionen einsteigen, damit wir überhaupt mal sprechen. Das ist doch pervers.
Das ist aber der Poker.
Es ist ein brutaler Poker, gebe ich zu. Und ich war da auch irritiert, dass Stuttgart sich so verhält. Aber ich kann es komplett nachvollziehen, weil im schlimmsten Fall haben sie Woltemade nächste Saison noch. Und das wäre ja top aus sportlicher Sicht. Und wenn du sagst, der nimmt diese Aufwärtsentwicklung weiter, dann kriegst du wahrscheinlich das Doppelte nächstes Jahr.
Also dann wären wir schon irgendwo bei 140, 150 Millionen. Weiß ich nicht. Mir geht es aber darum zu sagen, dass ich mich zusammenhocke und sage, wir sprechen, für 50 Millionen sprechen wir einfach mal. Und dann sagen wir in den Gesprächen, ja, aber 70 Millionen müssten es schon sein. Würde ich sagen, okay, verstehe ich. Oder sie sagen, wir geben ihn nicht ab. Auch in Ordnung.
Ja, ja, aber Stuttgart würde ja jetzt momentan sein Juwel schlechthin. Natürlich.
Na, sie müssen ihn ja nicht abgeben, das sage ich ja gar nicht. Dann sollen sie ihn behalten, dann sollen sie sagen, er ist unverkäuflich, so wie der FC Bayern das bei Musiala macht. Sagen sie auch, der ist unverkäuflich. Mhm. Finde ich total fair, finde ich total gerechtfertigt. Ja. Ich finde nur, dass das für diesen Markt echt ein fatales Signal ist, wenn man, wie gesagt, bei einem jungen Stürmer mit 14 Bundesliga-Törchern sagt, 50 Millionen sprechen wir nicht einmal. Außer sie sagen, wir wollen überhaupt nicht sprechen. Es gibt überhaupt keine Option. Auch okay, finde ich fair.
Ja, aber ich glaube, der Hintergrund ist doch der, dass Stuttgart ein Verein ist, der jetzt nicht so auf Rosen gebettet ist wie beispielsweise die Bayern. Das heißt, sie haben eine Grenze, wo sie schwach werden. Definitiv. wenn die Bayern hoch genug raufgehen. Aber sie wollen die Grenze ausreizen, denke ich. Deswegen wäre es ja fatal, wenn die sagen, nee, wir setzen uns gar nicht an den Tisch. Also wenn Bayern so finanzkräftig, jetzt wollte ich schon sagen, so blöd ist, nee, aber wenn die 100.000 100 Millionen am Tisch liegen, ja, dann würde es ihnen gehen lassen. Aber ob das halt der Verein dann macht, also das wäre dann wäre ja der Walter Mali schon wieder mit Wirtz gleichzusetzen. Und das wiederum finde ich auch überzogen. Ja, ich weiß, wo du hin willst und ich finde es abhervers, aber aus Stuttgarter Sicht machen die gerade momentan alles richtig, meiner Meinung nach.
Aber ich glaube wirklich, dass das eine Pokerei ist. Also Stuttgart ist, wie du sagst, die sind zwar durch die ansässige Autoindustrie, sagen wir mal, nicht auf der schlechtesten Seite, aber auch dieser Branche geht es gerade nicht so gut. Und ich glaube, dass es letztendlich dann, sagen wir mal so Mitte, Ende August, dass es da einen Aufsichtsrat oder einen übergeordnete Stelle gibt, die sagt, Leute, 60 Millionen haben oder nicht. Also wir sind immer noch ein moderner Fußballverein und das ist ein Wirtschaftsunternehmen. So klar muss man sein. Und ich glaube, dass das jetzt einfach eine Pokerei ist. Bayern sagt, hey, nee, kommt mal ein wenig runter. Und irgendwann wird man sich, denke ich, so bei, ja, zwischen 50 und dann plus Boni, also dass man auf 60 kommt, in diese Region vielleicht, da könnte man sich drauf einlassen. Und bei Bayern muss man halt sagen, das ist ein junger deutscher Nationalspieler, wie ich gerade schon gesagt habe, und das ist einfach der Markt. Man kann das gut finden, man kann das schlecht finden.
Die Bayern wissen halt auch noch nicht, wo die Reise weiter hingeht. Ich meine, das Transferfenster ist noch lange offen. Das heißt, was passiert noch? Also gibt es einen Abgänge, nehmen wir es nur Geld ein? Wir wissen ja auch nicht, ob nur Verhandlungen mit anderen Spielern sind oder so. Aber wenn, ich finde es schon vernünftig auch, also ich finde es von beiden Seiten eigentlich vernünftig, dass Bayern sagt, ja, die lassen wir jetzt mal kommen und dann schlagen wir halt wie beim Harry Kane kurz vor knapp zu oder so. Ich weiß jetzt, sind wir bei dem durch, weil ich wollte nur kurz was zum Hoeneß sagen.
Ich wollte nur noch zum Uli. Eine Anmerkung zu einem anderen Namen, den wir genannt haben, da wollte ich bloß euch recht geben. Ich fände es wahnsinnig geil, wenn jemand wie Paul Wanner oder jemand wie Tom Bischoff, also zwei 19-jährige Mittelfeldspieler, wenn die jetzt mal ein bisschen die Chance bekämen, sich zu beweisen. Das klappt vielleicht noch nicht vom ersten Spiel an, also die werden nicht ab dem ersten Spiel aufzocken wie Toni Kroos zu seiner besten Zeit. Aber wenn man denen ein bisschen Zeit gibt, wenn man denen ein bisschen Chance gibt, das fände ich wahnsinnig geil, ehrlich gesagt.
Wenn man sieht, wie ein Paul Wanner in Heidenheim gespielt hat, wie er das Spiel der U21 bei der EM geprägt hat, wenn er reingekommen ist, und dann, wenn man sieht, was der beim FC Bayern dann für ein Upgrade an Mitspielern bekommt, also ich glaube, das könnte richtig, richtig gut funktionieren. Der hat sich jetzt wirklich in Elversberg und in Heidenheim weiterentwickelt. Wirklich, da war er der Ausnahmekönner, der mit Arbeitern zusammengespielt hat. Und jetzt kommt er als Talent in eine Mannschaft, wo alle High-Performer, wie man neudeutsch sagt, sind. Und ich glaube, das könnte funktionieren. Würde ich ausprobieren jetzt, solange der Musiala da ausfällt und ein Woltemade nicht in Sicht ist. So Wanner, Müller ist ja auch noch weg, haben wir gerade vergessen. Müller fällt ja in der Offensive auch noch weg. Musiala nicht da, da hast du wegen der Vakanz auf der Zehnerposition. Also da mit Bischoff, mit wobei ich den eher wegen defensiver sehe, mit Wanner, dann mit Diaz, mit Olise und mit Kane. Klingt doch blöd, wenn du sagst, du hast einen Coman und einen Gnabry als Backups noch in der Hinterhand. Könnte schon, würde ich jetzt probieren. Aber ich glaube eher, dass sich die Baustellen noch etwas weiter hinten auftun werden, wenn man so die Gerüchteküche verfolgt, dass ein Kim noch verkauft wird. Also dann muss man da auch nochmal tätig werden. Und dann weiß ich nicht, ob dann noch das Geld, weil da bist du ja auch wieder in der Kategorie 50 plus wahrscheinlich, ob dann noch das Geld für Woltemade da ist, kommt dann darauf an, was die Abgänge noch einspülen.
Ich glaube, dass die Jungen schon durchaus zum Zug kommen können. Ich glaube nicht, dass der FC Bayern die auf der Bank versauen lässt. Weil man sieht es ja immer wieder an Beispielen, wo sich dann Junge durchsetzen. die sie einfach, wenn ich mir jetzt im Mittelfeld anschaue, läuft zum Schnell unser junger 20-jähriger Himmelsstürmer, dessen Name mir jetzt gerade entfallen ist. Aus eigenen Reihen kommen als Nationalspieler.
Pavlovic,
genau. Oh mein, ich und Namen. Aber Pavlovic spielt, ja, oder hat, ist auf jeden Fall so, ja, fast Stammspieler, muss man eigentlich sagen. Und das zeigt mir aber, wenn einer die Qualität hat, wenn er es wirklich hat und wenn er es scheinbar jeden Tag am Trainingsplatz zeigt, dann spielt er.
Aber
also deswegen, ja.
Da muss man sagen, das war aber Thomas Tuchel, der diesen Mut hatte, Alex Pavlovic einzusetzen. Den vermisse ich ehrlich gesagt bei Vincent Kompany noch ein bisschen, dass er da die Eier hat.
Aber du hast es gerade richtig gesagt, Fabi. Du hast jetzt zwei Spieler, die auf derselben Position gespielt haben. Der Müller, damals Backup. Und ja, die sind beide nicht mehr da und die Stelle ist vakant. Und Wanner passt da natürlich super rein. Also warum sollte er das nicht probieren?
Genau.
Warum sollte er das nicht probieren? Also bin ich mir ziemlich sicher, dass er das macht. Ich meine, Musiala, wie lange fällt er jetzt noch aus? Bis
ja, der spielt heuer
wahrscheinlich
nicht mehr.
Januar, Februar. Ja. Und dann muss er erstmal wieder in Topform kommen. Aber wenn ich diese Vakanz jetzt momentan habe, also wie gesagt, als Stammspieler Musiala, als Backup Müller, dann kann ich da durchaus was mit Jungen aufbauen.
Ja, also finde ich ja, Wanner, Bischof haben das Potenzial. Und wenn man da den Hermann Gerland, das Adlerauge beim DFB verfolgt hat, in welchen Tönen er da von Paul Wanner gesprochen hat, wo er fast schon in Kritik äußert, dass der noch nicht weiter ist. Also ich würde mir wünschen, dass man so einen Spieler dann auch jetzt einsetzt und das Geld, das man noch zur Verfügung hat, lieber auf andere Positionen noch investiert. Wobei Wanner wollte mal, der auf der 10 auch schon gut klingt, bloß da fragst du dich halt dann wieder, was ist, wenn der Musiala wieder da ist, ne? Da fällt wieder einer runter dann.
Gut, aber da sind wir uns ja einig, dass wir es gerne sehen würden, wenn die Jungen da eine Rolle spielen, wenn die Jungen eine Chance bekommen. Alles andere hat mich jetzt auch gewundert. Ein Aspekt, den ich generell noch kurz ansprechen wollte, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ich habe da vor kurzem eine These gelesen, dass die Bundesliga so ein bisschen ihre Strahlkraft verloren hat, ausgehend davon, dass eben der FC Bayern, dass da der ein oder andere Transfer nicht geklappt hat, aber auch ausgehend davon, dass der Schweizer von Bayer Leverkusen jetzt zu Sunderland wechselt, sagt schon, helft's mir, Herr Chaka. Also der wechselt vom deutschen Vizemeister zu einem Premier League Aufsteiger. Und wer Sunderland Teladai gesehen hat, ist es, glaube ich, nicht so, dass man von der übergroßen Lebensqualität in Sunderland so überzeugt ist, dass man sagt, geil, eine nordostenglische Industriestadt, da muss ich unbedingt hin. Ich weiß nicht so genau, was ich von dieser These halten soll, dass die Bundesliga ihre Strahlkraft verloren hat und dass darunter auch der FC Bayern ein bisschen leidet oder ob das einfach nur Käse ist. Hätte mich jetzt mal eure Meinung interessiert.
Also speziell zum Chaka kann ich bloß sagen, das war der letzte große Vertrag und scheinbar haben sie halt entsprechend viel geboten. Aber dass die Bundesliga an Attraktivität verliert, ja, natürlich. Ich meine, schau dir Leverkusen an. Die sind jetzt ausgeblutet, was die guten Spieler betrifft. Das ist so. Also da sind Bundesligisten nicht in der Lage, das zu halten. Premier League Clubs schon. Also auch die mittelmäßigen, die können es dann trotzdem mal erlauben, einen Himmelsstürmer zu halten. Aber so sehr an Attraktivität, ja gut. Es ist schwierig zu beurteilen, weil du bräuchtest da den Blick vom Ausland und den haben wir halt nicht. Ich freue mich trotzdem auf die Bundesliga-Saison. Ich finde es trotzdem nur geil. Ich finde, dass wir sehr, sehr tolle Vereine haben mit Spielern, wo ich wirklich Bock drauf habe. Und insofern, also mir persönlich geht es jetzt nicht so.
Also Strahlkraft verloren, ja, aber es kommt immer auf die Perspektive an, und zwar, was will man? Also wenn ich jetzt das Beispiel Leverkusen nehme, das ihr gebracht habt, dann war es einfach so, dass die in den letzten 2-3 Jahren einfach von einer starken Trainerpersönlichkeit profitiert haben und das und durch den Namen Xabi Alonso einfach auch Spieler nach Leverkusen gelockt haben, dort gehalten haben, die dort, wie man jetzt sieht, im Normalfall nicht spielen würden. Dortmund hat für sich diese Nische versucht zu entdecken. Brutal junge Leute, noch teilweise 16, 17 Jahre zu holen, die zu entwickeln und dann für großes Geld zu verkaufen. Kann funktionieren. Da da ist jetzt die Frage auf dem FC Bayern gemünzt, die bisher schon den Anspruch hatten, auch Top-Top-Top-Spieler aus der Top-Top-Top-Kategorie nach München zu lotsen und anlocken zu können. Das scheint nicht mehr zu funktionieren. Also da muss man eine neue Philosophie, eine neue Herangehensweise definieren. Erkenne ich jetzt noch nicht aufgrund von Luis Diaz. Das ist für mich einfach, ja, das ist solide aus dem Ausland. Und dann ist es vielleicht trotzdem so, dass man die Top-Top-Top-Spieler aus der Bundesliga wieder beim FC Bayern bündeln muss. Und jetzt kommt ein überragender Bogen, wie der Uli Hoeneß schon immer gesagt hat, der FC Bayern Deutschland. Und dass man sagt, die besten deutschen Spieler müssen beim FC Bayern spielen. Vielleicht ist das wieder ein Ansatz, dass man sagt, zumindest die besten Bundesligaspieler müssen beim FC Bayern spielen. Und damit jetzt, Stefan, gebe ich dir das Wort, um Uli Hoeneß verbal hinzurichten. So.
Nee, aber bin ich voll bei dir, Fabi. Das war ja auch schon mal, da haben wir schon oft drüber gesprochen. Das war ja genau die Taktik, was man in den 80er, 90er Jahren gehabt hat. Und klar, man war da jetzt nicht in der absolut europäischen Spitze, aber man hat immer wieder mal das Finale erreicht. Man ist weit gekommen europäisch. Und für mich auch absolut sinnvolle Maßnahme, die richtig guten deutschen Spieler zu verpflichten. Plus X. Genau. Was Hoeneß betrifft, ich fand das bloß so lustig. Euch wird es wahrscheinlich genauso gehen. Also man hat an diesem Beispiel gesehen, in was für einer Welt er irgendwo lebt, ja, wie jetzt das Gepokere war und Walter Mario, da hat ja der Matthäus dann gesagt, also die Stuttgarter sollten um die 100 verlangen oder so, und der Hoeneß hat sich dann unglaublich echauffiert über Matthäus. Also wenn es jetzt das so auf der Zunge zergehen lässt, dann hat er geglaubt, naja, wir verhandeln jetzt mit Stuttgart und Stuttgart gibt dann uns schon für 60, und dann kommt der Lothar und sagt plötzlich öffentlich, die müssen 100 verlangen, 100 Millionen, und dann sagt Stuttgart, ach ja, genau, der ist ja 100 wert. das fand ich so geil, und das hat mir auch gezeigt, wie irgendwie sein Denke ist, so mit nur über Faxgerät zu erreichen und so weiter. Er findet sich nicht mehr zurecht in dieser momentanen Welt, habe ich immer mehr den Eindruck.
Wenn man dem FC Bayern einen Rat geben wollte, könnte, dürfte, müsste man sagen, sagt euch los. Auch wenn es schwerfällt, aber sagt euch los vom Tegernsee-Patron.
Es traut sich keiner.
Ich würde euch tatsächlich inhaltlich komplett recht geben. Also ich bin da ganz genau bei euch. Ich glaube, alles hat seine Zeit und alles hat auch irgendwann ein Ende. Und die Zeit von Uli Hoeneß im Tagesgeschäft ist vorbei. Der heutige Fußball ist auch nicht mehr seiner. Ich meine, der hat Unglaubliches geleistet. Brauchen wir jetzt nicht alles wieder hochholen. Aber jetzt ist dann auch mal gut. Auf der anderen Seite, ich verstehe es auch, dass er natürlich zunehmend genervt, also und auch emotional involviert ist, wenn die ganzen, sogenannten Experten, die er eint, dass sie meistens selber nach der Spielerkarriere, also als Trainer, nicht mehr wirklich irgendwo einen riesen Erfolg hatten, also völlig egal, ob das jetzt Matthäus ist, ob das Hamann ist, ob das Bubble ist, also als Spieler alle eine Nummer, als Trainer alle jetzt nicht so ganz erfolgreich. Ich verstehe schon, dass das ein Uli Hoeneß und auch andere Verantwortliche durchaus mal nervt, dass man sagt, es ist ja so, es kursiert irgendein Name, ob der jetzt realistisch ist oder nicht, weiß ich nicht, und sofort kommt irgendeiner von den gerade genannten Experten aus der Entdeckung und sagt, ja, mindestens 100 Millionen. Also, dass du da sagst, Leute, jetzt lass doch mal die großen Jungs miteinander spielen, statt die Preise schon vorab zu verändern. Ich meine, wir sind uns einig, dass Stuttgart nicht durch Lothar Matthäus erfahren hat, was ein Nick Woltemade wert ist, ist ja klar. Aber dass einen das irgendwann nervt, wenn diese selbsternannten Experten ständig kommen und zu allem ungefragt ihren Senf abgeben.
Aber das ist doch denen ihr Job. Die werden von Sendern, von Medienanstalten, von irgendwem auch immer dafür bezahlt, ihre Meinung kundzutun. Und mal ganz ehrlich, ein Produkt verkauft sich eben schlechter, wenn jetzt der Matthäus sagen würde, ja, da muss man mal abwarten. Das ist jetzt ein langwieriger Poker. Ich denke, der FC Bayern ist gut aufgestellt. Wenn er einfach nichts sagt, die brauchen eine These, die brauchen eine Schlagzeile, die sich verkaufen lässt. Und dafür werden die bezahlt. Und da muss ich als FC Bayern, ganz ehrlich, da muss ich doch drüber stehen.
Moment, als FC Bayern, ja. Ich habe nur gesagt, ich verstehe, dass es den Hoeneß nervt.
Aber der FC Bayern muss sich vom Hoeneß lossagen.
Ja, da sind wir uns einig. Da sind wir uns komplett einig.
Tom, ganz klar, das nervt dann. Das hat ihn wahrscheinlich schon früher genervt. Ich meine, die Vorgänger von Matthäus und Co. waren ja der Paul Breitner und der Günther Netzer beispielsweise so. Und ich glaube halt jetzt, wenn du dir die heutige Zeit anschaust, irgendein Fußballer tritt in irgendeinen der 100 Millionen Podcasts auf und jeder Satz wird dann auf die Goldwaage gelegt. Jeder Journalist holt sich Sätze aus Podcasts raus, macht eine Riesenschlagzeile daraus. Und ich glaube einfach wenn das dann so in den Medien überschwappt, und ich meine, der Matthäus ist ja trotzdem, hat er einen Namen, also ist jetzt nicht ein selbsternannter Experte, sondern ich glaube, der hat schon Ahnung, der Loder. Und er war halt zumindest einmal Top-Spieler und aber wenn halt so ein Zitat dann über allem steht, dann klar, bin ich bei dir.
Das ist halt eine persönliche Nummer. Ich meine, gerade Lothar und Uli haben ja eine gewisse Historie. Ich sage nur Greenkeeper. Das ist halt auf einer emotionalen Ebene. Ich wollte einfach mal sagen, ich verstehe, dass es ihn emotional triggert und nervt, aber ja, als FC Bayern muss man natürlich drüber stehen und muss dann sagen, hey, wir machen unseren Job und das tun sie ja eigentlich auch.
Es muss ihm doch klar sein, dem Herrn Hoeneß, dass er damit seinem Verein, den Leuten, die dort versuchen, ihren Job zu machen, dass er ihnen damit schadet. Und dieses, das sieht er nicht. Das kapiert das sieht er nicht. Nein.
Er glaubt, dass er ihnen einen Gefallen tut, da bin ich mir ziemlich sicher. Also der sieht nicht, dass er letztendlich schadet oder dass. Ich glaube, er meint halt, dass sein Wort immer nur dasselbe Gewicht hat wie vor 10 Jahren oder so. Und das ist halt einfach nicht so. Was ich, und das wollte ich euch zwei nur fragen, was ich bei der ganzen Geschichte jetzt mit Transfer und so weiter, was mir da ein bisschen untergeht oder wo eine Person so ein bisschen schlecht wegkommt, und mich würde es interessieren, ob der wirklich schlechte Arbeit macht. Ich bin ein großer Max Eberl-Fan, aber man muss halt jetzt unterm Strich sagen, so richtig rumgekommen ist wenig, weil Olysee war ja nicht sein Werk, sondern das hat ja der Boris Becker eingefädelt. aber wie seht ihr das? Also ich bin nach wie vor ein großer Fan von Max Eberl, wie er sich äußert, wie er einen Verein nach außen verkauft. Aber was die erzielten Transfers betrifft, ja.
Abwarten, wir sind mitten in der Transferphase, wir sind mitten in der Transferperiode, da ein Urteil zu ziehen, das ist frühestens am 2. September möglich, weil wir nicht wissen, was sich bis dahin tut. Das größte Problem für Max Eberl ist erstens das Echo vom Tegernsee, das er ständig moderieren muss, wo er auch spürbar und sichtbar absolut keinen Bock mehr drauf hat, da alles zu kommentieren zu müssen, was da vom Tegernsee von sich gegeben wird. Und das andere ist, dass der FC Bayern halt es momentan nicht schafft, dicht zu halten, finde ich. Ich weiß nicht, dass jede Verhandlung, jedes Gebot sofort durchgestochen wird. Das ist nicht nur FC Bayern. Ich weiß, das ist vor allem die Beraterkiste und jeder will sich da lancieren und jeder will da seinen Standpunkt medial irgendwie druckvoll aufbauen. Aber trotzdem, ich würde mir wünschen, dass der FC Bayern in Person von Max Eberl und Christoph Freund da in Ruhe arbeitet und nicht so, ganz so viel durchgestochen wird, wobei ich jetzt mir nicht sicher bin, ob da wirklich der FC Bayern das Leck ist oder ob das dann eher Spielerseite, abgebender Verein, Beraterschiene, das eher sind die da die Verhandlungen durchstechen. Und das erschwert die Arbeit für Max Eberl, Christoph Freund eben natürlich, wobei sie sich ja eigentlich relativ gut verkaufen, indem sie ruhig sind, indem sie nicht alles kommentieren, indem sie einfach manche Sachen laufen lassen. Aber wie gesagt, und dann wird man am 2. September sehen, was dann dabei rumgekommen ist. Deswegen, ich glaube, es ist zu früh für ein Fazit und ein Urteil.
Bin eigentlich voll bei dir. Ich finde es ganz angenehm, dass die eben nicht ganz so diese Lautsprecherfunktion haben, sondern dass man das Gefühl hat, die wollen irgendwie in Ruhe ihre Arbeit machen. Ich glaube aber auch, dass die Gemengelage heutzutage einfach so komplex ist, weil du hast eben den aufnehmenden Verein, du hast den abgebenden Verein, du hast den Spieler, du hast die Berater, du hast so viele Parteien, die da Interessen haben. Und es ist ja, muss man ehrlicherweise sagen, mittlerweile schon auch relativ leicht, einen Preis hochzutreiben. Und wenn du dann noch den Lautsprecher vom Tegernsee an und mit reinnimmst, du sagst, ja, wir brauchen jetzt noch hier und da jemand, dann wird es halt noch komplizierter. Und natürlich gibt es da Interessen und du musst aber dann das im Endeffekt als Max Ewald dastehen und für vertretbare Finanzen den entsprechend hochwertigen Kader hinzaubern, obwohl dir von allen Seiten Knüppel zwischen die Beine geschmissen werden. Deswegen, ich glaube, es ist eine sehr, sehr schwierige, sehr komplexe Herausforderung, vor der Freund und Ewald stehen. Oder was heißt, die stehen nicht davor, sondern sie sind mittendrin. Und dafür finde ich ehrlich gesagt, dass sie es jetzt nicht schlecht machen. Aber ich bin beim Fabian für ein endgültiges Urteil, finde ich es tatsächlich einfach zu früh. Und ja, wenn ein bisschen weniger nach außen dringen würde an Bullshit-Gerüchten, aber man muss immer mal gucken auf transfermarkt.de, wer alles im Gespräch angeblich beim FC Bayern ist. Also wenn die Hälfte von denen, die angeblich im Gespräch sind, kommen, dann hätte der Kader 50 Spieler. Also da kursiert schon auch viel Mist.
Also wenn man da diesen Bild-Podcast von Christian Falk immer hört, Bayern Insider, das ist ja Wahnsinn, was die, entweder was sie wissen, was sie meinen zu wissen oder was sie einfach lancieren selbst. Wer mit wem telefoniert hat, wer wem eine WhatsApp geschickt hat, wer wie reagiert hat. Ein Rafael Leao ist sauer auf den Max Eberl, weil er mal angefragt hat, aber dann nicht mehr reagiert hat und bla bla. Es ist unfassbar, wie da die Arbeit von Eberl und Konsorten erschwert wird. Und dafür machen sie es bisher, finde ich, von der Außendarstellung her in Ordnung. Wie es sportlich letztendlich aussieht, muss man abwarten.
Bin ich dabei. Dann nur noch ein Schlussthema. Das ist eher ein Verabschiedungsthema. Thomas Müller. Ihr habt das letzte Video gesehen, wo er die Münchner Geschichten nachgespielt hat mit seinem Dad und seinem Bruder.
Habt ihr die Hintergründe gelesen? Wann dieses Video aufgenommen worden ist?
Nee.
Ja, im Mai. Im Mai wurde das schon gedreht und mit zwei alternativen Enden, falls er sich entscheidet, seine Karriere zu beenden. Also da merkt man einfach, was man öffentlich mitbekommt, was im Hintergrund schon längst klar ist. Also das Ding wurde irgendwann, habe ich jetzt im Hintergrundbericht gelesen, im Mai früh um 5.30 Uhr irgendwas da abgedreht und mit dem Regisseur, der auch seine Doku da bei Amazon gedreht hat. Und ja, es ist ein typischer Müller.
Ich finde es halt so geil, dass selbst sein Karriereende, beziehungsweise jetzt nicht sein Ende, sondern jetzt der Wechsel, dass er das halt auf seine eigene Art und Weise macht und kommuniziert. Das finde ich cool. Wie er dann am Ende aufs Pferd steigt und da in die Prärie davon reitet.
Es wurde wie heißt es, sei gut, da wo er ja, seine, sei, ah, da wurde ja. Das dann abgedreht. Also das war ein hoher professioneller Aufwand mit viel Planung, Organisation, da waren Schauspieler beteiligt mit Requisiten und was weiß ich, also was man dann letztendlich mitbekommt, das wurde jetzt Ende Juli ausgestrahlt, aber schon vor 2-3 Monaten war das alles fix und das ist wieder so ein kleiner Hintergedanke, wenn man das hat, worüber wir hier reden und was vielleicht schon längst alles klar ist, fix ist und deswegen, ja.
Ich finde aber, dass es ein würdiger Abschied ist.
Ist ein absolut würdiger Abschied und ich finde auch, dass der Müller alles richtig macht. Also wenn er nur Bock auf Fußball hat, dass er dann weggeht. Also ich glaube, im Gespräch war er nie, dass er zu einem anderen Bundesligisten wechselt oder ins benachbarte Ausland. Das glaube ich wäre blöd gewesen, aber über den Teich drüber, das finde ich gut. Da glaube ich nicht das Verkehrte. Naja, momentan ist, weiß jetzt nicht, ob es so toll ist, in Amerika zu leben, aber er macht alles richtig und der Thomas Müller ist für mich halt ein Spieler, vor dem ich wirklich extrem gespannt bin, wie es weitergeht. Und ich extrem hoffe, dass er im Fußball verbunden bleibt, in irgendeiner Funktion. Also ich würde mir das so wünschen, dass der als Trainer, als Verantwortlicher oder meinetwegen als Experte, whatever, einfach bloß beim Fußball bleiben. Also ich hoffe nicht, dass er sich auf seine Pferdezucht zurückzieht und dann nichts mehr mit Fußball zu tun hat, aber das glaube ich eigentlich nicht.
Und dann wirst du erleben, wie Uli Hoeneß den Thomas Müller niedermacht, wenn er als Experte sagt, Mensch, du, der wollte Made, der ist so 150 Millionen. Dann wirst du sehen.
Nee, ich glaube aber, dass der Thomas Müller ein paar Verstrebungen mehr in der Birne hat wie der Lodder.
Und er geht ja nicht nach Amerika, wenn ich dich korrigieren darf. Er geht ja, glaube ich, nach Vancouver, ist jetzt, glaube ich, das aktuellste Ziel.
Ist schon fix.
Nein, noch nicht fix, aber was man jetzt
hört.
Das ist ja in Amerika wieder ganz, ganz komisch. Da bestimmt ja praktisch die Liga, wo der hingeht.
Also wie beim Basketball.
Ja, und ich glaube, Vancouver ist jetzt.
Und Vancouver muss jetzt irgendwas an Cincinnati bezahlen, damit, weil die irgendwie das Vorrecht auf Müller hätten und damit Müller nach Vancouver. Also es ist total crazy. Aber in Vancouver feiern sie schon. Also da gibt es schon die ersten Schlagzeilen, was für eine Verstärkung das für Vancouver ist. Und ich meine, ganz im Ernst, alles, was ich von Vancouver weiß, ich war noch nicht dort, ist, glaube ich, eine ganz nette Gegend, ist eine ganz nette Stadt.
Zum Skifahren, super, oder?
Ja, auch wunderschön gelegen, da direkt am Pazifik mit so mit vorgelagerten Inseln und so. Also ich glaube, es gibt hässlichere Gegenden zum Leben. Finde ich ganz geil, dass er das jetzt nochmal auf seine alten Tage einfach nochmal durchzieht.
Genau. Und ansonsten warten wir bis zum 2. September und dann ist ja die große Gerichtsverhandlung zur Causa Eberl.
Transfer, Finale, Fazit.
Ja, ob er schuldig gesprochen wird, oder?
Ich glaub's nicht, da kommt noch ein bisschen was.
Alles klar.
Gut.
Okay.
Dann.
Zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Servus, ciao.
Gesund führen, statt ausbrennen lassen. Ich bin Sandra Strauß, Chief People Officer bei Urban Sports Club und in unserem Podcast What's Up Wellbeing spreche ich mit Expertinnen über echte Strategien rund um das Wohlbefinden, Leadership und eine neue Arbeitskultur. Gemeinsam schauen wir darauf, wie HR und Führungskräfte nachhaltige Veränderungen anstoßen können. What's Up Wellbeing, jeden zweiten Donnerstag, überall dort, wo es Podcasts gibt.